Hallo Kinofans, hier ist Markus aus der Filmstarts-Redaktion und ich heiße euch wie immer willkommen bei Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Allerdings zur Abwechslung mal nicht zu einer brandneuen Folge, denn heute haben wir so ein bisschen geschummelt und ausnahmsweise mal eine ältere Ausgabe unseres kleinen Podcasts hervorgekramt. Und das hat aber auch einen einfachen Grund, denn die Kino-Neustarts der Woche, die großen, halten sich so ein bisschen in Grenzen. Also am ehesten gibt es da vielleicht noch Glenkill, der Schafskrimi, zu dem ihr auf Filmstarts.de auch schon eine Kritik findet. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein anderes großes Leinwand-Event, wo wir dann doch noch mehr das Augenmerk drauf richten wollen. Und das ist die Wiederaufführung von Top Gun 1 und 2. Und da haben wir uns nämlich gedacht, dass wir das zum Anlass nehmen, um euch noch einmal unsere schöne Top Gun-Folge näher zu bringen, die wir damals zum Kinostart von Teil 2 aufgenommen haben. So viel sei nämlich schon mal vorweggenommen, also für die grandiose Action lohnt sich definitiv ein Kinobesuch. Also gerade wenn man vielleicht zu den wenigen gehört, die den Film damals im Kino verpasst haben oder auch um ihn einfach nochmal zu schauen. Also es haut schon echt rein. Und die besagte Podcast-Folge lohnt sich aber auch allein deswegen schon für unsere langjährigen Hörer, um in wohligen Erinnerungen nochmal an unseren geliebten Ex-Host Sebastian zu schwelgen. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Und ich habe eben schon, bevor wir hier reingekommen sind, angemerkt, er ist wieder da, Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und er ist auch mal wieder da, yay. Markus.
Hallöchen.
Hallo Markus.
Hallo.
Dein letzter Podcast, bevor du ein bisschen in die Elternzeit
genau,
gehst.
Genau, ich dachte, ich zeck mich hier nochmal rein, bevor ich dann 3 Monate weg bin.
Sehr gut, sehr gut. Hast du ja einen Top-Film ausgesucht? Top. Ja, weil wir reden heute über Top Gun 2. Wer unseren Podcast letzte Woche gehört hat, weiß schon, dass wir heute über Top Gun 2 sprechen wollen.
Ich glaube, wir haben es sogar schon bei Armageddon angekündigt.
Haben wir es da auch schon gemacht?
Ja, schon von langer Hand.
Also ihr wisst es eh alle schon, dass wir über Top Gun 2 sprechen wollen. Ich würde sagen, bevor wir über Top Gun 2 sprechen, lass uns noch mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Was zur Hölle war denn überhaupt Top Gun 1? Wie fanden wir den so? Was ist das alles? Top Gun 1, 1986 kam da raus, Regie Tony Scott.
Wow.
Mit Tom Cruise als krassen Fliegerpiloten, der an die noch krassere Fliegerpilotenschule Top Gun geht und damit seinen Kumpels rumfliegt und Volleyball spielt und ein bisschen rumsingt und ja, keine Ahnung was. So.
Zwischendurch auch trauern muss. Aber
zwischendurch auch trauert.
Aber nur kurz.
Genau, ja. Wie steht ihr denn eigentlich so zu Top Gun?
Ja, also bis letzte Woche hatte ich keine so richtige Meinung dazu, weil ich den tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf Top Gun 2 zum allerersten Mal geguckt habe.
Oh, okay.
Ja, er ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht genau wieso. Also natürlich hat man davon, also ich kannte den eher über Memes natürlich und über die Musik, die ja großartig ist. Aber den Film selbst hatte ich irgendwie nie gesehen. Flugzeuge und so, das ist halt nicht so meins.
Ja.
Vielleicht ist es deswegen an mir vorbeigegangen, obwohl ich trotzdem eigentlich sonst den meisten Kult aus den 80ern auch mitgenommen habe. Aber das hat irgendwie nie geklappt. Aber jetzt war endlich mal der richtige Anlass gekommen. Ja, ist ja kein ganz so guter Film, würde ich mal sagen. Also ich hatte schon ein bisschen Spaß, streckenweise auf jeden Fall. Es sind schon so ein paar ikonische Momente drin. Und die Action ist nach wie vor echt gut. Also was Tony Scott damals schon mit den Flugzeugen halt gemacht hat, ein bisschen vorwegzunehmen, ist es nicht ganz so abwechslungsreich, wie was wir jetzt im zweiten Teil bekommen. Aber gerade für die damalige Zeit ist schon krass, was er da abfeuert. Aber sonst, ja, also hat es mir jetzt nicht so viel gegeben, hat mich relativ kalt gelassen. Mhm. Ich habe dann, glaube ich, zwischen 2,5 und 3 Sternen geschwankt, um jetzt mal bei der Filmstartswertung zu bleiben. Ja, genau. Also ich bin kein Riesenfan, aber war dann trotzdem gespannt auf den zweiten Teil, sagen wir es mal so.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich bin auch relativ unterwältigt von Top Gun. Ich habe den auch vor 3, 4 Jahren, glaube ich, das allererste Mal gesehen, in einem Zuge von der Tony Scott-Retrospektive. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der uninteressanteste Tony Scott-Film, wahrscheinlich aber sein erfolgreichster. Und das kann man Top Gun ja auch nicht absprechen, ist ja ein absolutes Popkulturphänomen. Aber ich finde den ziemlich uninteressant, auch wenn es stimmt, dass die Action gut ist. Aber diese Werbeästhetik, die da ja wirklich auf den Höhepunkt getrieben wird, die, finde ich, nutzt sich sehr schnell ab. Ich finde die Figuren unfassbar uninteressant. Also es sind einfach nur so leere Gefäße, die mit irgendwelchen Militärpropaganda-Sprüchen aufgefüllt werden dürfen. Und der ganze Film ist ja eigentlich auch totale Militärpropaganda, fehlt halt immer noch so ein bisschen. Das habe ich Marco schon im Kino gesagt, der Teleshopping-Einschub und dieser Düsenjet könnte Ihnen gehören.
Es fehlt am Ende so die Telefonnummer, um ganz zu anrufen.
Ja, genau.
Aber ich hatte tatsächlich gelesen, dass die Navy wohl damals wirklich an einigen Kinos dann auch so Stände hatten und so. Ne? Also ich meine, die Zahlen von Bewerbungen bei der Navy sind ja wohl gerade nach Top Gun damals in den 80er Jahren durch die Decke gegangen.
Ja,
die
stecken
ja auch. Die haben aber wahrscheinlich auch alle gedacht, wenn sie da jetzt hingehen, fangen sie an, so auszusehen wie Tom Cruise.
Wahrscheinlich. So. Ja, ja. Die müssen ja bei so einem Film auch mit drinstecken. Ich meine, Flugzeuge irgendwie bereitstellen und, ja, und Gelder und so, wenn du halt mit der Navy einen Film so über die Navy machst und so, da tief drin bist in der ganzen Technik und mit den Flugzeugen, ja, stecken sie natürlich.
Natürlich. Und ich meine, ist ja auch nichts Neues irgendwie so. Nee. Ne? Also, dass irgendwie das Militär irgendwie was unterstützt oder so. Ich habe bei den Fantasy Filmfest Nights jetzt dieses Jahr im diesen chinesischen Film The Rescue gesehen, wo es um die die Rettungskräfte der Küstenwache geht, so die Flieger und die Leute, die halt runterspringen und so. Und das Ding ist halt auch so 1:1 gesponsert da von der chinesischen Küstenwache, und hast du nicht gesehen, die benutzen dann natürlich auch so deren Trainingsanlagen und es sieht dann auch alles geil aus und alle 5 Minuten passiert eine große Actionsequenz und du denkst so, boah, die haben ja keinen ruhigen Tag da so. Ne? Und wo du dann auch denkst so, boah, schon episch, ich glaube, da will ich jetzt auch hin. schon irgendwie sehr, sehr lustig, wie das so mit Filmen irgendwie funktioniert. Aber ja, ich kann mich euch anschließen. Also Top Gun, ich habe ihn zwar irgendwie so ein bisschen wohlwollend, ich hatte ihn wohlwollender in Erinnerung. Ich habe ihn dann auch nochmal, und ich hatte ihn dann auch nochmal geguckt, und Markus hat schon gesagt, Soundtrack ist geil, die Action kann sich sehen lassen, und den Rest, was Pascal gesagt hat. So, ne? So, weil die Figuren sind halt, ich meine, gut, ich sehe da immer so ein bisschen so halt dieses militärische, ich habe zumindest meinen Wehrdienst damals hier noch ableisten müssen.
Und ich auch.
Dann weißt du irgendwie so, okay, gut, so ein bisschen was davon steckt da halt auch irgendwie so drin. So, ne? Und keine Ahnung, so, also ich hatte auch so das Gefühl, dass ich direkt nach dem Abi zum Bund gegangen bin, habe ich jetzt so 10 IQ-Punkte verloren, einfach, weil man halt, du fängst halt wirklich irgendwie an, so total zu sein.
Und mehr als 10.
Und jetzt hast du 10 Leute von der Bundeswehr verloren, die hier zuhören, mindestens.
Hey, mein Bruder ist Bundeswehrangehöriger. Okay. Das ist okay so. Der ist auch tatsächlich gerade in Mali. Also ich glaube zwar nicht, dass er zuhört, aber
wer weiß. Der
hat genug mit Schwitzen zu tun.
Ich kann noch kurz was zu Top Gun sagen, weil was ich ganz interessant finde, ist ja, dass die, glaube ich, kurz davor waren oder es sogar so war, dass sie Tony Scott vor die Tür gesetzt haben zwischenzeitlich, weil der wohl eine ganz andere Vision hatte und ein Apocalypse Now im Cockpit drehen wollte. Und da hat das Militär auf jeden Fall gesagt, nee, mach mal richtig schön so ein Hohelied. Und dann hat er sich wohl an einen seiner Werbespots orientiert, die auch, den er davor gemacht hat, der total berühmt war, ich weiß aber jetzt auch nicht mehr für welche Marke, und hat quasi die Action-Szene genauso gedreht wie da, das Konter, aber so eine düstere Version von Top Gun, Apocalypse Now im Cockpit von Tony Scott, das knallt schon, die Vorstellung.
Vielleicht bei Top Gun 3, also nicht mehr von Tony Scott, der ja leider viel zu früh gestorben ist, aber... Ja. Ja, na, er war ja noch damals auch noch ziemlich am Anfang seiner Karriere, da konnte er sich wahrscheinlich noch nicht dann so viel rausnehmen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt so, wie ich das will.
Ja, und hat einen Flop abgeliefert mit seinem ersten Film, dem Vampirfilm.
Genau, der Durchbruch war ja wirklich dann erst mit Top Gun.
Ja, und der hat richtig.
Ja, aber es ist krass, dass hier kein so richtiger Top Gun-Fan dabei ist.
Gut, aber wie gesagt, ich finde es, vor allem ich habe echt darauf gewartet, was du so sagst, nachdem du ihn ja jetzt wirklich vorher noch gar nicht gesehen hattest. So, ne? Ich meine... Du musst diese Filme ja auch immer so ein bisschen als Produkt ihrer Zeit so ansehen. Und wenn man sowas denn jetzt irgendwie nochmal guckt.
Ich hatte wahrscheinlich auch an Stellen teilweise Spaß, wo das nicht vorgesehen war damals. Mhm. Deswegen bin ich halbwegs wohlwollend, aber es ist eben trotzdem kein wirklich guter Film. Also es ist auch, trotzdem habe ich mich auch wieder gefragt, manchmal fragt man sich dann gerade so im Nachhinein, wie was dann so krasser Kult werden konnte. Ne? Es hat wirklich irgendwie, hat natürlich irgendwie einen Nerv getroffen damals, da kam viel zusammen. Aber so gerade im Nachhinein, wenn man das wirklich über 30 Jahre später zum ersten Mal sieht, ist es manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen.
Na gut, ich denke mal, es ist auf jeden Fall irgendwo viel der Soundtrack so, weil
das trägt auf jeden Fall dazu bei.
Ronald Reagan-Ära.
Ja, und ich glaube tatsächlich ja auch so ein bisschen Tom Cruise so. Ne? Ja. Ich meine, er war ja damals auch gerade so auf dem aufsteigenden Ast, so, dann war Tage des Donners davor oder nee, danach, dann, ja, also das war ja dann auch genauso seine Zeit, so, und seine, ich zeige jetzt schon mal ganz ja, früh, was für ein Adrenalin-Junkie ich bin, ja, und wenn ich nicht ja, im Flugzeug hocke, dann sitze ich halt irgendwie im Auto und fahre Rennen und Motorrad muss ja, immer mit dabei sein, und ich glaube, ich möchte auch nicht wissen, wie die Verkaufszahlen damals für Ray-Ban Aviator-Sonnenbrillen ja, durch die Decke gegangen sein müssen, weil sie dann natürlich da auch alle irgendwie diese Sonnenbrillen aufhaben. Und
Kawasaki.
Ja, genau. Also ich glaube, ich kann schon irgendwo verstehen, so, wenn du vor allen Dingen 80er Jahre so, dass das so ein Film sein könnte, der irgendwo vielleicht irgendwie so einen Nerv trifft, wo ja, du dann halt sagst, so, ja, okay.
Ja, muss ja so sein. Wie gesagt, da kam einfach viele verschiedene Sachen zusammen. Aber wenn man den Film an sich so betrachtet, ist es ein bisschen schwierig, das so zu sehen, finde ich.
Ja.
Aber ja, klar. Und wie gesagt, was Pascal halt vorhin schon meinte, so, die Figuren sind halt so austauschbar, so, ne? Also, Spoiler für Top Gun 2, aber wenn Goose dann stirbt, so, ich war so, oh, ja. Wer war der nochmal? Weil du hast ja auch so viele Figuren irgendwie so, also ich habe immer irgendwie sehr, sehr schnell in diesem Film auch so den Überblick verloren, weil mir auch irgendwie wirklich keiner so ans Herz gewachsen ist jetzt oder so.
Ja, weil du auch den Tod ansprichst, der war halt auch so unsinnig. Es war halt, da ging es ja auch die ganze Zeit um nichts. Das macht der zweite ja wenigstens ein bisschen besser. Also auch wenn die Story da jetzt nicht, um jetzt schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, schon wieder nicht der Brüller ist, aber da geht es wenigstens um was. Und da ging es ja nur um Piloten in der Schule, die sich ein bisschen gegenseitig kabbeln. Und bei einer Übung wird er halt, also durch eine Dummheit stirbt er dann halt. Und das ist irgendwie so ein bisschen, denke ich auch so, okay. Ja,
und vor allen Dingen, dass denn danach noch so diese Gerichtsverhandlung, so, ist der schuld oder nicht? Ja. So, wo ich mir denke, so, naja, also wenn ihr guckt, was passiert ist, ist doch ganz klar, dass er nicht schuld ist. So. Also,
Aber das ist ja auch so ein grundsätzliches Problem. Die Konflikte sind ja vollkommen scheißegal. In Top Gun.
Auch
diese Pseudo-Rivalität zwischen Iceman und Maverick, die sich ja eher geil finden, als dass sie wirklich irgendwie.
Die haben schon schöne Momente zusammen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr homoerotisch auch. Mhm. Aber auch der andere, also ich meine, das wird ja auch nie gesagt, gegen wen sie denn da am Ende fliegen. So, ne? So, du kannst zwar immer so vermuten, na, sie reden immer von Mix, so, ja, okay, russische Kampfjets.
Ja, zu der Zeit war es, glaube ich, relativ klar. Ich meine, im zweiten Teil behalten sie das ja wieder bei, quasi, dass sie es nicht sagen, aber das ist dann wieder was anderes.
Aber
im ersten war es noch relativ klar, aber stimmt, die sagen es nie explizit, ja.
Ja, und damit bist du halt auch so an diesem Punkt, so, okay, ist halt egal, also die müssen halt fliegen und dann passt das schon irgendwie und ich finde es dann auch toll, so, dass von den gegnerischen Piloten halt nie einer gezeigt wird. Da siehst du halt immer nur das Flugzeug und dann war es das halt. Ja, so.
Oder
immer
so einen dunklen Helm von weiter
weg. Genau, ja.
Gott, ich sehe schon die ganzen hasserfüllten Mails von den Top-Gun-Fans eintrudeln bei uns.
Du, das ist doch vollkommen okay. Also ja, wie gesagt,
also,
das ist
solange sie nicht zu viel Hass haben, ist es okay. Aber ihr dürft den Film auf jeden Fall toll finden, ist ja klar.
Wollen wir da. So. Und wir dürfen ihn auch nicht so toll finden und dürfen das ja auch sagen. Sonst müsst ihr euren eigenen Podcast aufmachen, dann hören wir uns an, was ihr da so zu erzählen habt. Das bringt uns jetzt dazu, dass wir eine nicht erwartete, nicht gebrauchte, aber jetzt doch irgendwie anwesende Fortsetzung bekommen, die
lange geplante
gut 36 Jahre nach dem ersten Teil jetzt dann irgendwie ins Kino kommt. Top Gun 2 Maverick. Wir haben, das Ganze fängt an, ich weiß nicht, darf man das sagen, mit Maverick als Testpilot, der hier irgendwie mit so einem Überschall, Hyperschall, keine Ahnung, was Schallflugzeug da fliegen will, dann irgendwie aber doch auch wieder strafversetzt wird an die Top Gun Schule.
Weil er zu schnell ist.
Weil er zu krass ist.
Ja, genau, weil er zu schnell ist.
Und weil er zu krass ist.
Die ganze Zeit das Motto des Films, eigentlich ist er die ganze Zeit zu krass.
Ja. Und soll hier halt die neue Garde junger Piloten ausbilden, weil sie sollen irgendein Uranbunker, keine Ahnung, eine Urananreicherung. Es ist schon wieder vergessen so. Es war irgendwas.
Beziehungsweise mit Uran, sind es ja auch nicht mal neue Garde, ne? Das sind ja auch Absolventen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die sind halt
klar,
auch mega krasse.
Aber es ist halt die neue Garde jetzt gesehen.
Genau, für den Film, genau, auf jeden Fall.
Und die soll er halt ausbilden und oh mein Gott, Schock. Mit dabei ist Rooster. Der Sohn von Goose. Wow. Finde ich schön, dass er denn Papa ist Goose und der ist Rooster. Und Das ist natürlich, da brodelt natürlich die Emotionen so und alles ist hochdramatische. Das ist dann Miles Teller, der, finde ich, den heimlichen Star dieses Films mitbringt, nämlich seinen Schnauzer.
Mhm. Super.
Also ja. Das ist so, gerade wenn man sich dann noch an Goose aus Top Gun 1 erinnert.
Man sieht ihn ja auch nochmal ab und zu auf Bildern oder in einem Mini-Flashback quasi zum ersten Teil. Das passt dann, nicht zuletzt durch den Schnauzer passt das schon auch sehr gut. Mhm. Ja.
Ich wurde heute über Instagram gefragt, muss man Top Gun 1 gesehen haben, um Top Gun 2 gucken zu können? Was meint ihr?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ich sage jein. Also ich glaube, Top Gun 2 funktioniert schon besser und man kann bestimmte Sachen wahrscheinlich noch mehr wertschätzen. Aber so das Einzige, was wirklich so richtig doll auf den ersten Teil anspielt, ist eben immer dieser Konflikt, dass halt Goose im ersten Teil gestorben ist und Maverick da so ein bisschen mit drin hängt. Und das wird aber im zweiten genug aufgerollt, als dass man das jetzt nicht versteht oder so. Also selbst tatsächlich sogar mit einem Flashback. Also es gibt noch eine halbwegs emotionale Szene, wo Maverick halt Rooster zum ersten Mal wieder sieht nach längerer Zeit bei so einem Klavierspielen. Und wer den ersten Teil gesehen hat, der kann sich da auch an die entsprechende Szene erinnern. Das reicht eigentlich auch für alle schon, die den ersten Teil gesehen haben. Aber die zeigen sie tatsächlich auch nochmal. Also selbst sowas, dass man da, man hat natürlich irgendwie noch das größere emotionale Futter, wenn man den ersten gesehen hat, wenn man das so nennen kann bei dem Film. Aber ich glaube, es funktioniert auch fast genauso gut, wenn man den ersten nicht gesehen hat. Man kann ihn, glaube ich, gut genießen, die Stärken gut genießen des Films, wenn man den ersten nicht gesehen hat.
Ja, man kann sich den bestimmt angucken, aber ich würde sagen, man muss den ersten schon gesehen haben, eben um diese emotionale Tragweite dieser Vater-Sohn-Geschichte, die sich ja dann auch zwischen Tom Cruise und Miles Teller abspielt, wirklich in vollem Umfang fassen zu können.
Funktioniert und, dann, glaube ich, besser.
Ja, also ich glaube, das ist dann doch, also ich würde nicht sagen, dass Top Gun 2 ein komplexer Film ist, aber dadurch kriegt er vielleicht noch ein bisschen Tiefe rein und natürlich auch wegen der Val-Kilmer-Figur ist es ja auch nochmal eine ganz interessante Entwicklung, die die beiden da.
Also, ja, das stimmt, also, da sogar fast also noch eher.
Val Kilmer würde ich dir sogar eher geben. Dieses Emotionale zwischen Maverick und Rooster ist was Markus halt schon meinte. So, ne? Ich finde, es wird in dem Film ausreichend genug erklärt und du hast ja auch schon gesagt, es ist jetzt kein hochkomplexer Film und von daher, also ich habe dann auch geantwortet, also es ist schon besser, wenn man Teil 1 kennt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht unbedingt Pflicht so. Also es ist jetzt nicht so, als wenn mich jemand fragen würde, ich will Avengers Endgame gucken, muss ich dafür Infinity War gesehen haben? So, ne?
Nein.
Also ich glaube, der Film funktioniert halt auch irgendwie.
Und wie gesagt, gerade das, was da am meisten dran Spaß macht, funktioniert, glaube ich auch wirklich ohne den ersten gesehen. Also aber wie du meinst, stimmt, das mit Val Kilmer, das auch, hatte ich jetzt erstmal gar nicht gedacht, aber das ist tatsächlich was, worauf gar nicht so sehr eingegangen ist, was für die Handlung jetzt auch gar nicht so super relevant ist, aber klar, man hat da ein ganz andere Verbindung dazu und ganz anderes Feeling dafür, wenn man den ersten gesehen hat. Also dann im ersten so was den Aspekt angeht.
Ja, vor allem, wenn man halt auch weiß, ne, dass Val Kilmer halt tatsächlich jetzt schon was seit 2015 oder so mit Krebs kämpft und er ja tatsächlich auch seine Stimme dann irgendwie verloren hat und glaube ich auch seit Ewigkeiten einer so der ersten Filme, wo man Val Kilmer jetzt auch mal wieder sieht, oder? Oder gab es nun mal irgendwie?
Es gab so Schneemann, ne? Mit Michael Fassbender.
Ja, und irgendwas anderes noch günstiger, also wirklich günstig produzierter PEC-Movie, wo halt auch dann nachsynchronisiert wurde, glaube ich.
Ja, wurde er ja bei dem Schneemann auch. Schneemann, ne?
Schneemann. Dieser komische Thriller, den ich nie geguckt habe, weil alle Welt gesagt hat, wie scheiße der ist.
Ging mir ähnlich,
den Trailer. Und ich hatte mich halt so gefreut, weil ich echt mal wieder eigentlich Bock hatte, einen coolen Thriller zu gucken. Ja. Mhm. Aber dann habe ich den gesehen und den beziehungsweise nicht gesehen, weil halt alle Welt gesagt hat, der ist furchtbar. Und dann habe ich, weiß gar nicht, ich glaube, vor 2 Jahren diesen The Little Things mit Rami Malek, Denzel Washington und Jared Leto. Wo ich dann auch dachte, so.
Da ging es, dann hab ich mir auch aus demselben Grund wie bei dir Schneemann dann nicht angeguckt, weil es sah alles, ich fand, sah vorher alles toll aus, Besetzung ist geil und der Trailer hat mir gefallen und dann kommen da die ganzen enttäuschten Stimmen, die waren sich irgendwie alle einig, die Leute, dann habe ich Little Things bis heute
auch. Könnt ihr euch auch sparen. Also Denzel ist wie immer geil, aber Rami Malek und Jared Leto sind halt echt die zwei schlimmsten Schauspieler, die es zurzeit einfach gibt und da spasten die auch so ab, das ist echt.
Das Einzige, was ich bei dem Film, bei The Little Things tatsächlich interessant fand, war so diese Endauflöse. So,
die ist
das Finale, das Finale ist halt schon, wo ich mir denke, Okay, das ist fies. So, wenn ich dazu jetzt noch einen guten Film bekommen hätte, ja,
dann hätte es geknallt.
Dann hätte es so richtig geknallt. So. Tja, aber, ein
gutes Ende reicht halt nicht.
Ne? Nee, leider nicht. Nee. Okay.
Aber wir driften ab.
Ja. Weiter über The Little Things.
Genau. Wir ziehen das Ruder wieder um und fliegen wieder in Richtung Top Gun 2. So. Ja, wir haben es jetzt schon so ein bisschen andeuten lassen. Wir haben halt so diese neue Garde und keine Ahnung was. Ich hatte bei Top Gun 2 einfach so das Gefühl, man hat sich gesagt, okay, gut, einfach nochmal Top Gun 1. Also es Toll. Fängt ja, also die Anfangssequenz ist ja 1:1.
Genau, ja, das ist natürlich auch der.
Das ist natürlich aber auch so, weil du bist natürlich quasi abgeholt, weil dann kommt auch noch hier Highway to the Danger Zone und dann hast du so diese und ich weiß, Pascal saß neben mir, hat mit dem Kopf mitgewackelt und ich habe mit dem Kopf mitgewackelt und da ist man dann, das ist natürlich aber auch gut gemacht. So, ne? Einfach
die haben es ja wirklich 1:1, also inklusive dieser Texttafel, die da steht und Top Gun halt erklärt, die Schriftart ist ja auch voll, die sowieso voll 80s ist und so, das haben sie, ist ganz nett gemacht. Zum Glück nicht ganz so lange, im ersten Teil geht das, glaube ich, doppelt so lang mindestens.
Ich wollte gerade sagen, ja, also da sind wir dann wieder bei diesem, wir holen uns auf das Militär einen runter
ja,
und
dann, genau.
Guck mal hier ein Jet, guck mal, da ist noch ein Jet, da ist noch ein Jet, hier startet dein Jet so. Also
aber es war ein schöner Einstieg, fand ich.
Ja,
so gerade. Selbst wenn man jetzt kein Riesenfan des ersten Teils ist, hat es irgendwie Spaß gemacht, gerade wegen der Musik auch.
Und dann frage ich mich halt, weil dann kommt ja erstmal so diese, wir fliegen ein super experimentelles Hyperschallflugzeug und so. Ich mich auch schon wieder gefragt habe, okay, das ist sein Tom Cruise dann wahrscheinlich wirklich einfach geflogen, weil geil. Und wir zeigen auch mal gleichzeitig noch so ein bisschen, was wir beim Militär so für Forschung haben und wie weit wir schon sind. Und wir müssen Mach 9. Aber, jetzt wollen die auf einmal Mach 10. So, kein Problem.
Aber bloß nicht drüber fliegen, nein.
Ja, genau.
Sprichst du mit Tom Cruise?
Das fand ich, das war auf jeden Fall schon mal ein geiler Einstieg irgendwie, so diese Testsequenz da, wenn er da in diesem Flieger hockt.
Und da klang, glaube ich, auch das an, was, ich glaube, das war ursprünglich mal stärker geplant, dass sie halt so einen Drohnenfilm eher machen. Mhm. Das war, glaube ich, bei den ersten Berichten über den zweiten Teil so, dass sie halt einen Film da machen, dass Drohnen halt immer mehr die Flieger ablösen und so. Und das kommt ja da zur Sprache, dass dieses Programm eingestellt wird, weil die irgendwie mehr in Drohnen investieren wollen und so. Mhm. Ich glaube, da aus dem Strang, der da angerissen wird, wollten sie mal mehr machen, haben sie dann vielleicht auch zum Glück nicht gemacht, aber
ja. Dafür gibt's ja, wie heißt der? The Good Kill mit Ethan Hawke. Mhm. Der ist richtig gut. Da geht's halt genau um so einen, er spielt halt so einen Drohnenpiloten, der irgendwie da, ich weiß gar nicht, Afghanistan, Leute abknallt und dann irgendwie aus seiner Kabine da rausgeht und irgendwo in Texas ist und gemütlich nach Hause fährt und so und so. Und der Film ist halt wirklich auch sehr psychologisch so, ne? Was macht das mit dir aus? So quasi in so einem Joystick zu sitzen und in 1000 Kilometer Entfernung Leute umzubringen und dann einfach gemütlich nach Hause zu gehen und so. Da
zeigt auf jeden Fall auch diese moralischen Konflikte des Films auf, weil er sich irgendwann entscheiden muss, ob er auch so ein bisschen eher auf die Selbstjustizschiene geht und so. Das ist,
Also das wäre dann natürlich auch keine Handlung für Top Gun gewesen, weder mit finanziert und überhaupt.
Das wäre nichts für Top Gun 2 gewesen. Dafür haben wir dann halt quasi die neue Garde von Leuten, die jetzt dann auch mal ein bisschen bunter durchmischt sind, dann gibt's ja auch mal eine Pilotin, so, das war ja in den 80er Jahren, hast du es nicht so gehabt und so.
Es war auch nur eine jetzt, aber
Auch hier finde ich, hast du denn, also was ich diesem jungen Cast lassen muss, ich fand sie alle durchweg sympathischer als die Leute in Top Gun 1. Aber am Ende kann ich eigentlich auch nur wiederholen, was Pascal vorhin schon zu Top Gun 1 gesagt hat. So, die Charaktere an sich waren mir relativ egal. So, also die waren zwar alle irgendwie da und ich fand, die hatten so untereinander auch irgendwie eine ganz gute Chemie. So. Mhm. Zumal sie ja jetzt auch eher so wirklich als Gruppe gezeigt wurden. So, ne? In den Top Gun 1 habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, so, okay, und da ist noch Iceman und die sitzen irgendwie alle zusammen, aber die machen eigentlich nicht so viel zusammen.
Außer duschen
und Volleyball spielen.
Ja, Volleyball spielen.
Und hier hattest du zumindest immer so ein bisschen so das Gefühl, okay, die kämpfen halt auch so untereinander so, weil es sollen ja natürlich durch diesen Prozess irgendwie die Piloten ausgewählt werden, die dann diese Mission fliegen. Das können ja dann nicht alle machen und es ist ja natürlich auch die krasseste Mission, so wo man in 2 Minuten unterm Radar und die Straßen nicht gesehen. Und aber dann, wie gesagt, also ich fand die Schauspieler alle nett, so hatten eine gute Chemie, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie hießen die alle, keine Ahnung mehr.
Ja. das stimmt schon. Also wir haben natürlich Tom Cruise, das muss reichen, weil genau, Tom Cruise ist einfach eine Charisma-Bestie, der reißt alles an sich, das ist einfach übermenschlich, beweist er hier im Film auch. Und ich mag einfach Miles Teller total gerne. Absolut, den finde ich auch super, auch mit seinem Schnäuzer jetzt da. Ich finde auch, der ist sehr, sehr charismatisch, hab ich gerne zugesehen.
Ja, und das funktioniert halt auch noch am besten. Also die haben auf sich einfach quasi darauf den meisten Wert gelegt und das ist auch völlig in Ordnung. Und die anderen sind halt so Beiwerk, wie Sebastian sagt. Die haben halt alle irgendwie so eine gewisse Präsenz und funktionieren deswegen fast wirklich sogar besser als im ersten Teil, die Nebenfiguren. Aber sie sind im Grunde egal. Und deswegen ist es aber auch okay, dass sie sich auf diesen Konflikt zwischen Rooster und Maverick halt mehr konzentrieren, was die Figuren angeht. Und der funktioniert auch gut.
Also finde ich. Und man muss den Schauspielern natürlich auch noch ein bisschen Respekt zollen, weil sie haben alle das Tom Cruise Bootcamp überstanden.
Da reden wir gleich noch drüber.
Ja, Foreshadowing.
Aber ich weiß nicht, es gab auch diesen einen Typen, so der Einzige mit Brille, so der natürlich Bob, der so ein bisschen dann auch so, ich bin der Nerd und keiner mag mich
aber
irgendwie so.
Aber auch der zum Team gehört.
Ja, aber das fand ich halt auch so, selbst so bei den Figurenzeichnungen, ich musste die ganze Zeit bei Bob an Fischauge aus Hotshots denken.
Ja. Ja, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ich habe immer Hotshots, habe ich tatsächlich schon früh gesehen, aber Top Gun halt nie. Ich kann halt die ganze Zeit Hotshots.
Also Hotshots, gerade Hotshots 1 ist ja wirklich 1:1 Top Gun, nur halt wirklich als grandiose Parodie.
Jetzt verstehe ich Hotshots endlich. Ja. Nee, aber tatsächlich habe ich den ganz oft gesehen, aber nie das Original dazu. Ja.
Aber das ist so lustig, weil, um mal wieder einen kleinen Schlenker in eine komplett andere Richtung zu machen, ich habe halt früher ständig Scary Movie rauf und runter geguckt. Ja. Kann bis heute Scream nicht wirklich gucken, ohne nicht die ganze Zeit an irgendwelche Scary-Movie-Gags zu denken, die an dieser Stelle irgendwie kommen oder
Pascal
so.
Pascal seufzt.
Also ganz ruhig, Pascal. Ganz ruhig. Ich liebe die Scream-Reihe trotzdem. Mhm. Ich habe sie jetzt auch erst wieder so richtig wertschätzen gelernt, aber ich habe lange, lange gebraucht, um gerade Scream 1 jetzt auch wirklich wertschätzen zu können, einfach weil ich so viel Scream geguckt habe.
Ja.
Und das ist schon lustig so.
Dann, ja, ich meine, aber da ist natürlich auch gut, also wenn der Film jetzt auch bierernst wäre, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger, aber dadurch, dass auch Scream viel mit Humor arbeitet und so, geht es natürlich noch in Ordnung, sage ich
mal. Aber wie gesagt, so diese ganzen Parodie, ich finde es auch ein bisschen schade, dass das, ich meine, wir hatten es ja eine ganze Zeit lang wirklich viel so, denn Not Another Teen Movie und Superhero Movie.
Date Movie
und keine Ahnung was. Obwohl ich das fast ein bisschen schade finde, dass sie es halt übertrieben haben, weil ich fand so damals sowas wie halt Hotshots oder
Top Secret mit Val Kilmer.
Ja, genau.
oder so Airplane Kreis. Und so.
Ja, und die nackte Kanone ist ja auch irgendwie Spoof.
Gerade Abraham Zucker, diese Hochzeit des Spoofs, das war schon richtig cool. Also und, bis dann diese, wie heißen sie, Freedback und Seltzer, man kam und alles kaputt gemacht.
Ja, genau so.
Alles kaputt gemacht. Also ohne Scheiß, ehrlich.
Aber sowas irgendwie würde ich irgendwie cool finden, so wenn es halt gut gemacht nochmal so langsam wieder aufkommt. Weil ich glaube, das hatten wir in irgendeinem anderen Podcast schon mal, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, weil ich die letzte richtig gute Komödie gesehen habe.
Spoof-Komödie.
Nee, Allgemeinkomödie. So, wo ich so wirklich gut gelacht habe.
Ja.
Na, jetzt kommt.
So, Good Boys?
Den habe ich nicht gesehen. Mhm. Ist der da, aber der mit den Kids, ne? So.
Ja. Der ist lustig. Mit den fluchenden Kids, ja, der ist lustig.
Okay, aber, ne, Markus?
Immer so spontan, ne? Das bin ich damit ja ganz schlecht dran.
Furchtbar AI.
Muss vorher mal das ganze Konzept des Podcasts schaffen, das natürlich immer total durchdacht ist und dann kann ich mich drauf vorbereiten.
Du weißt doch, dieser Podcast hatte kein Konzept.
Ich weiß. Nee, aber ich sag dir am Ende noch bestimmt eine Antwort.
Okay,
aber das ist ja Druck groß. Ihr macht alleine weiter, ne?
Du hast ja Stift und Block da.
Lies doch mal vor, was auf deinem Blog da geschrieben steht.
Da steht krassester Motherfucker hinter Tom Cruise.
Ja, das ist auch auf jeden Fall.
Das ist auch auf jeden Fall wahr.
Ja, wir nehmen das als Stichwort. Krass, der Motherfucker. Ja. Also, lass uns kurz nochmal, müssen wir bei Jennifer.
So willst du nicht Konzept?
Aber ich habe noch gerade überlegt, gibt es noch wichtige Charaktere? Ja, Jennifer
aber
Connelly.
Aber es ist ein guter Schlenker noch.
Ja, Jennifer Connelly als Penny, so der neue Love Interest hier in diesem Film. Ist halt so, Jennifer Connelly ist halt irgendwie so, darf halt die hübsche Frau im Arm von Tom Cruise sein, aber ansonsten hätte sie in diesem Film auch nichts gebraucht.
Aber Sebastian, was ist denn aus seiner ersten Freundin geworden, aus Top Gun?
Tja, das erfahren wir in diesem Film jedenfalls nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist dem Film zumindest relativ egal. Ich finde es auch schön, dass, weiß nicht, darf man das sagen, das ist vielleicht ein Spoiler, dass sie die andere größere Frauenrolle aus Top Gun 1 ja auch recht unliebsam in diesem Film behandeln.
Ach so, ja.
Ja, ich meine, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, sie im ersten Teil.
Kelly McGillis.
Ja?
Ja. Es gibt ja, und das ist so lustig, Eve hatte mir das vor 2 Jahren schon so geschickt. Es gab so ein, es sah aus halt wie ein Meme. Mhm. So, da hattest oben halt Tom Cruise und sie aus Top Gun 1 und dann hattest du halt Tom Cruise und sie heute. Und sie halt, sieht halt jetzt, sie ist halt anders gealtert als ein Tom Cruise, der halt ja, irgendwie...
Aber selbst sie, also sie sieht eigentlich auch noch gut aus. Also die hätte man schon machen können. Die ist auch relativ bei Tom Cruise ist halt...
Aber hat man sich einfach gesagt, okay, wir wollen halt...
Es gibt ein Schönheitsideal bei Top Gun einfach. Und ja. Jennifer Connelly entspricht dem eher. Entspricht
eher der schönen Milf irgendwie.
Hast du gesagt.
Aber es stimmt. Ja, aber stimmt. Ja, sorry.
Sie hat auch eine Tochter, ja.
Nee, es ist eine attraktive Frau.
Ja, eben. Und genau, aber und für genau das ist sie da und für nichts anderes so. Ne? Also, ja. Und das ist halt auch schon die Figur gewesen im ersten Teil. Die war auch nur dafür da, dass man unter diesen ganzen homoerotischen Spannungen vielleicht doch nochmal sagen kann, so, da ist aber noch eine Frau.
Ja, im Grunde ist die Liebesgeschichte genauso wie im ersten, oder?
Also ja, wobei im ersten Teil ist die so reingeschrieben. Du hast so 15 Minuten, hast dreimal Take My Breath Away und dann ist das Ding geritzt.
Das kommt immer Take My Breath Away, das ist toll. Ja, und das hat hier leider gefehlt, Spoiler, aber das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Aber es ist ja auch eine andere Frau. Trotzdem, Liebesgeschichte funktioniert ähnlich und die existiert ja auch ja eher so neben dem Plot
her. Natürlich, also deswegen, natürlich. Es ist halt einfach so ein bisschen, um ihn zu erden irgendwo, so ein bisschen so noch.
Es sind so ein paar nette Szenen, weil die haben schon eine Chemie zusammen, die beiden sind beide Top-Schauspieler. Also die stören jetzt nicht die Szenen, sag ich mal, aber sie sind jetzt, es ist jetzt auch nichts Weltbewusstes, aber man hätte es auch jetzt nicht gebraucht.
Und sie ist jetzt auch nicht so ein hilfloses Dummchen einfach auch, ne? So ist es ja nicht.
Sie bauen ja zumindest, suggerieren sie ja, dass die ja offensichtlich vorher schon mal irgendwie was hatten und so. Und
denkt man so manchmal ein bisschen, habe ich jetzt im ersten Teil irgendwas verpasst? Hat er doch mal eine andere Frau gehabt?
Ja, aber das habe ich mir auch gedacht. Ist sie das jetzt?
Nee. Gab es Top Gun 1.5 zwischen
den Jungs, es sind ja 35 Jahre.
Ja, oder so. Ich weiß. Deswegen ist es eigentlich auch kein Problem, wenn man so
Tom
mal...
Wenn Tom Cruise in der Zeit nicht noch eine andere
Frau genau, wenn man so mal auf das reale Leben projiziert, ist es eigentlich auch kein Problem, dass die Frau aus dem ersten Teil nicht erwähnt wird. Aber für alle Fans des ersten Teil ist es vielleicht ein bisschen komisch.
Eben, weil wir denken ja nur von Top Gun zu Top Gun 2. Genau. Und in der Zwischenzeit ist nichts passiert.
Genau, wirkt es ein bisschen befremdlich, aber klar, es ist ein bisschen, es ist einiges passiert.
Ja. Gut, aber wir waren bei Tom Cruise als krassen Motherfucker, weil ich meine, wenn ich in einen Tom Cruise Film gehe, dann gehe ich eigentlich nur aus einem Grund dahin, nämlich der Action. So, und ich meine, er hat ja spätestens seit den ganzen Mission Impossible Film, wo man ja wirklich mitkriegt, dieser Mann macht halt einfach alles selbst, gezeigt, was er alles so irgendwie drauf hat und hängt an Flugzeugen und keine Ahnung was. Irre. Mein Tipp ist immer noch, er macht irgendwann den Felix Baumgartner und lässt sich ins All schießen und springt von oben runter und
ist das nicht schon grob geplant, dass er
irgendwas im All, ne? Dass er einen Film im All drehen will.
Ja, stimmt.
Und er ist fast 60.
Aber er soll vom Weltall aus auf die Erde springen.
Ja, genau.
Stimmt, okay. Ja, das wäre natürlich, aber klar, wenn das jemand macht als Schauspieler, dann er wahrscheinlich.
Ja.
Und er hat dabei keinen Anzug
an. Ich wollte es gerade sagen.
Er hält die Luft an.
Mit freiem Oberkörper.
Genau. Eingeölt, damit sich die Sonne darauf reflektiert.
Noch lachen wir. Noch lachen wir.
Wenn es so kommt, habt ihr es hier zuerst gehört. Filmstarts immer hochexklusiv. und Pascal hat es ja vorhin auch schon erwähnt, die ganzen jungen Darsteller mussten halt wirklich auch durch die Tom Cruise Motherfucker School of Action Stars irgendwie gehen.
Schöner Titel.
Es gibt ein sehr, sehr so eine Featurette, irgendwie Most Intense Training Ever oder so, wo die halt auch wirklich zeigen, so, die haben die halt wirklich erstmal in so Kunstflieger gesetzt, dann auch in Jets und dann mussten sie halt wirklich auch so selber lernen, wie sie da rumhantieren, dann haben sie irgendwie dieses eine Bild, das fand ich immer so faszinierend, das sind irgendwie 4 Kameras, so kleine Kameras in diesem Cockpit aufgebaut, mhm, und dann siehst du so Tom Cruise, wie er neben, ich weiß gar nicht, neben Miles Teller sitzt und ihm halt so Bildkomposition erklärt und die meint dann auch in dieser Featurette so, ja, wir mussten das halt quasi selber irgendwie zu Regisseuren werden, so, mhm, nach dem Motto, oh, jetzt passt das Licht nicht so gut, na, dann drehe ich mal noch lieber so, mhm, und das ist schon krass und das ist halt wirklich, wo dieser Film für mich auch mehr als nur punktet. Also diese ganzen Actionsequenzen, ob es die Trainingseinheiten sind, die da durchführen oder nachher am Ende diese ganze Mission, sieht halt einfach nur fantastisch
aus. Total, also es macht sich auf jeden Fall bezahlt, dass die da wirklich auch so viel, ich sag mal, Handarbeit reingesteckt haben, dass es wirklich auch so echt wirkt. Und das hatte ich ja vorhin schon mal anklingen lassen. Also jetzt auch mal, um auf den Regisseur zu kommen, Joseph Kosinski, der ja auch einfach, zumindest wenn es ums Visuelle geht, ein guter Mann ist, was denen auch so eingefallen ist, einfach an abwechslungsreichen Actionsequenzen. Also es geht im Grunde ja die ganze Zeit um Flieger, aber gerade im Vergleich zum ersten Teil, das meinte ich ja vorhin, wo die Action auch schon gut ist, aber du hast im Grunde die ganze Zeit Flugzeuge, die irgendwie um sich rumkreisen, und das hat Pascal auch gemacht, das nutzt sich dann schon auch irgendwann ab. Aber hier ist da wirklich so viel Abwechslung und ist einfach so intens, sage ich einfach mal, dass man da immer voll investiert ist in diese Szenen. Also das ist wirklich die absolute Stärke des Films.
Ja, definitiv. Und nicht nur die Bilder, sondern auch der Sound.
Ja.
Der wummert so richtig rein. Total. Und man merkt einfach auch, dass die Leute da in diesem Cockpit drin sitzen. Es sind sehr authentische Action-Szenen. Man sieht das teilweise auch den Gesichtern an, wie die so ein bisschen entgleisen auf einmal.
Genau, das sieht halt einfach so echt aus, weil es wahrscheinlich auch wirklich echt war.
Und wenn Miles Teller hinten, ich weiß gar nicht, wie man den zweiten Sitz in dem Düsenjet, ich wollte jetzt nicht sagen, wenn er hinter Tom Cruise sitzt, aber wenn er
Rücksitz, Babybank.
Ja, genau. und sich da auf der Babybank quasi, genau, sein Wingman, nee, ist ja nicht sein Wingman, sondern sein Co-Pilot halt, und sich wirklich in diesem Cockpit auch festkrallt und an dem Glas.
Allein dieses Detail, was die so oft machen, dass sie sich auch, wenn sie gucken, so mit den Händen ans Glas und so, weil was wahrscheinlich auch super authentisch ist, aber das ist auch so ein Detail, mit so vielen Details arbeitet der Film halt auch.
Ja, und die Action ist halt auch nicht zerschnitten einfach, ne?
Ja,
also die ist wirklich richtig schön inszeniert, da merkt man auch, dass der Regisseur da auch Ahnung von hatte. Oder Tom Cruise halt, je nachdem, wer da das letzte Wort am Ende hatte.
Ich glaube beide. Ich meine, sie haben ja auch schon zusammen hier, wie hieß er, Oblivion gemacht.
Gestern noch nachgeholt.
Ja.
Den hatte ich noch nicht
toller
gesehen.
Toller Film.
Also ja, den wirklich, hat mir auch sehr gut gefallen.
Also visuell auf jeden Fall sehr
eindrucksvoll. Wie gesagt, also Joseph Kosinski hat es visuell wirklich auch drauf. Ich mag auch total die Bilder an Tron Legacy. Der Film sonst geht so. Soundtrack ist super und visuell ist der halt super stark.
Der hat auch diesen Katastrophenfilm, diesen Feuerwehrmann-Film gemacht.
Genau,
wie hieß der nochmal?
No Way Out.
No Way Out.
Deutsch, in Anführungsstrichen, glaube ich. Der hat, glaube ich, einen anderen Originaltitel.
Ja, nee, also, ja.
Ich glaube, ja.
Auf jeden Fall auch super bildgewaltig, sehr intensiv.
Ja, und für mich war es teilweise echt so wie Achterbahnfahren im Kino.
Ja.
So, ne? Also du bist ja wirklich gut, so, du bist ja irgendwie gefühlt selbst mit in diesem Cockpit drin und was Pascal meinte, auch wenn dieser Sound dann kommt, so wenn die Motoren angehen oder da irgendwie die plötzlich Gas geben und sowas, also das hat schon geil so. Und das ist dann auch so ein Film, wo ich mir denke, okay, dafür musst du im Kino sitzen, dafür musst du ein Kino haben mit einer ordentlichen Soundanlage. Und ich glaube, die haben ja sogar auch in IMAX gedreht, also theoretisches IMAX und Dolby Atmos, dann nochmal so die richtig schöne, volle Dröhnung für diesen Film. Und
also wenn, da lohnt sich das wirklich. Also das haut dann echt, echt rein, glaube ich, als wenn man den jetzt irgendwie zu Hause nachholen würde.
Und vor allem, ich finde es schön aufgeteilt auf den Film auch so. Also du hast jetzt nicht irgendwie so, wir haben jetzt erstmal irgendwie so die Story und ja, die ist ja eh nicht so dolle und am Ende kommt halt diese ganze Action rein so, sondern du hast ja auch schon, wenn er dann halt die Leute trainiert da und er quasi als Tom Cruise halt als der feindliche Pilot da dann reinkommt und die dann mal so ein bisschen austestet. So dann diese Dogfights, so, wo die dann aber noch so im Trainingsmodus sind.
Genau, das ist im Grunde das, was du im ersten Teil die ganze Zeit hast. Ist hier eine Sequenz im Grunde.
Genau, ja. Und das fand ich halt schön so, dass du halt immer das hattest. Dann gehst du mal wieder so ein bisschen auf die Erde zurück und dann gehst du wieder in die Luft. Und so war so ein schönes Hin und Her so, dass ich eigentlich wirklich gut verschmerzen konnte, mir die Story halt so scheißegal war, weil ich mich insgeheim immer nur so drauf gefreut habe, so, was passiert als nächstes
in der Action? Ja, genau, also es ist so, man muss das ein bisschen differenzieren, finde ich, also die Story ist an sich wirklich egal, beziehungsweise völlig vorhersehbar von vorne bis hinten, aber du hast zumindest ein Ziel, auf das sie hinarbeiten, das meinte ich ja vorhin schon kurz, was du im ersten Teil nicht hast, Und das hilft schon auch für die Spannung. Also es ist ein sehr simples Szenario, das wird einfach erklärt. Du weißt nicht mal genau, gegen wen die fliegen, das meinten wir vorhin ja auch, ist aber auch im Grunde völlig egal. Aber es hilft total, um das irgendwie klar verständlich zu machen, worum es geht, was passieren kann und so und hilft dann eben wirklich der Spannung. Und das in Verbindung mit der Action ist halt wirklich, dass du wirklich irgendwie so dich in den Sitz krallst zwischendurch und dass es wirklich, wirklich einen mitreißt, egal ob die Story per se halt.
Ja, die ist 0:15.
Genau.
Es ist vollkommen egal. Und das Finale ist halt auch, wie Marco schon gesagt hat, abwechslungsreich. Es ist ja nicht nur so, dass sie irgendwie ausweichen müssen vor den Raketen, sondern auch noch in andere Situationen geraten.
Ja, genau. Und das war dann durchaus überraschend tatsächlich auch und macht das Finale wirklich auch gerade so stark.
Also
ja,
und auch sehr lustig.
Ich wollte gerade sagen, weil manche Ideen sind dann halt schon wirklich hart absurd.
Ja.
Aber wo ich mir denke, okay, komm. Am Ende finde ich, ist dieser Film halt auch so, ist so ein richtiger 80s-Film, den wir aber jetzt halt 2022 gucken.
Ja.
Aber, und ich glaube, genau mit diesem Mindset muss man da reingehen, so, weil ansonsten hast du keinen Spaß damit, so. Wenn du irgendwie die ganze Zeit verzweifelt darauf hoffst, dass es jetzt irgendwie den heutigen Standards auch von Charakteren und Rollen sind und so, das hast du ja halt nicht. So.
Das ist halt wirklich
Top Gun halt einfach 36 Jahre später.
Und in jedem Punkt optimiert.
So kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Großartige Action, also sind wahrscheinlich so, was Action angeht, ich weiß nicht, kommt dieses Jahr noch irgendwas, was da vielleicht rankommt? Das
ist wieder so eine Frage, wo ich jetzt überlege.
Nein, ich überlege, weil Mission Impossible wäre ja so.
Ich glaube, nächstes Jahr jetzt abgeschoben.
Ne? Genau, aber der wäre ja theoretisch noch gekommen. Ja, das wäre für mich so der einzige Contender, glaube ich, gewesen. Ja.
Und der hätte wahrscheinlich sogar Top Gun nochmal überboten.
Na klar.
Wenn kein anderer Tom Cruise-Film mehr kommt, kommt wahrscheinlich
nichts. Nee, es kommt dieser Bullet Train mit Brad Pitt,
aber der sieht so sehr albern aus.
Ja, sehr CGI-ig und so. Ich habe schon Bock drauf, muss ich sagen, aber das ist im Vergleich, also mit der Action,
ich glaube, das glaube ich nicht. Also als ich Bullet Train diesen Trailer das erste Mal gesehen habe, da dachte ich schon so, scheiße, das wird bei mir dieses John Wick-Problem darstellen.
Ja, das hast du ja schon öfter mal
gesehen. So der 16-jährige Sebastian in mir drin irgendwo sagt sich so, warum magst du das nicht, du Idiot? Und ich sitze halt da, so diese John Wick, ich kann irgendwie. Und
mein 60-jähriges Ich steuert mich ja immer noch, deswegen deswegen finde ich das.
Hat halt auch so einen Deadpool-Humor.
Ja, Deadpool.
Ja, total. Aber das mag ich halt. Deswegen
ich werde gesteuert von meinem 8-jährigen Ich, deswegen gucke ich immer noch die Gummibärmbande.
Auch schön.
Also bei Bullet Train gehe ich jetzt auch nicht davon aus.
Nee, aber das.
Und das ist halt auch der Punkt, ne? Weil das haben wir jetzt auch, du merkst in diesem Film, halt, das sind halt echte Flieger. So, ne?
Ja,
die waren halt zu wenigen Zeitpunkten irgendwo mal in einem Studio oder vor irgendeinem Greenscreen oder sonst irgendwas. Und das ist halt für mich immer so dieser Tom Cruise-Bonus. Wo ich genau weiß, okay, wenn ich mir einen Film mit diesem Typen angucke, dann wird er martialisch durch die Gegend rennen. Er wird mehrmals auf einem Motorrad krass schnell durch die Gegend fahren.
Aber er tanzt nicht so wie Charlie Sheen in Top Gun auf dem Motorrad. Nee.
Wobei er das könnte.
Er könnte es locker. Aber Parodie wäre dann ein bisschen zu viel. Wahrscheinlich.
Und er macht halt die krassesten Action-Sachen so. Ne?
Also es ist auch tatsächlich so. Also es wurde ja, oder wird ja gerne mal auch bei solchen, ich nenne es jetzt mal Legacy-Sequel, das wird ja jetzt gerne mal so bezeichnet, befürchtet, oder es wird auch tatsächlich so gemacht, dass eben der Staffelstab dann an die nächste Generation weitergegeben wird. Und das wird ja hier so ein bisschen angedeutet, aber am Ende, wenn Tom Cruise dabei ist, dann ist es halt Tom Cruise. Und der Film heißt natürlich auch Maverick, der heißt ja nicht umsonst Maverick.
Ja.
Also wer noch Angst hatte, dass er irgendwie Tom Cruise in den Hintergrund gerät,
nicht. Und es gibt ja auch natürlich in Top Gun 2 auch eine Szene, wo die zusammen Football am Strand spielen, oberkörperfrei, und man sieht halt diese Körper von den 30-Jährigen und dann siehst du den Körper von dem fast 60-Jährigen Tom Cruise und denkst dir,
das ist total krass.
Ja, sieht noch mal krasser aus als die anderen.
Ja, aber da mit diesem Legacy.
Aber ich soll nicht mehr unfassbar sagen. Ich habe gerade unfassbar gesagt.
Aber Tom Cruise ist unfassbar.
Ja, wirklich. Ah ja, stimmt. Das war
irgendwann mal eine Mail, ne?
Irgendwie Pascal hatte das, glaube ich, in irgendeinem, ich weiß gar nicht, über was wir gesprochen hatten. Ja, irgendwo war das irgendjemand hatte.
Unfassbar Probleme.
Warst du, oder Pascal?
Worum geht's? Was meinst
du? Wir hatten irgendwann mal eine Lesermail bekommen, dass wir in irgendeinem Podcast irgendwie gefühlt jedes zweite Wort war unfassbar, weil der Film unfassbar war und alles unfassbar. Und
aber wenn was unfassbar ist, dann ist es halt Tom Cruise.
Aber welcher Film, weißt du noch, welcher das war?
Ich weiß, ich müsste noch mal gucken, so, keine Ahnung.
Okay.
Ist mir gerade wieder eingefallen. Aber
ist ja unfassbar, dass wir da sowas geschrieben bekommen.
Wirklich unfassbar. Vor allem, ich hab eine Antwort-Mail dazu geschrieben, wo ich halt auch jedes zweite Wort einfach unfassbar.
Ganz schön frech.
Nee, aber was du meintest, Markus, mit diesen ganzen Legacy-Sequels oder keine Ahnung was, hier merkt man halt, okay, es ist halt, Tom Cruise hat halt auch so hinter der Kamera noch wahnsinnig viel zu sagen und hat das Ding ja auch mitproduziert und so.
Aber es ist auch gut so. Ich meine, tatsächlich wird es ja dann angedeutet und selbst bei einem Punkt, ohne jetzt zu viel zu verraten, selbst bei einem Punkt, wo es wo ein bisschen vorweggenommen wird, dass jetzt irgendwie die Jüngeren doch eher zum Zug kommen wollen, ist es dann am Ende doch halt Tom Cruise, der irgendwie auf die Kacke hauen darf. Also das ist schon, und das ist auch gut so. Also,
Also ich finde, für ein Sequel, nachdem keiner geschrien hat, ist es eins der besseren Legacy-Sequels, was wir so in langer, langer Zeit irgendwie hatten.
Ja, voll, du kommst ja auch aus dem Kino raus und denkst, okay, ich habe echt was geboten bekommen. Also du nimmst dir auch was mit und am Ende des Jahres, wenn wir gefragt werden, was war so die krasseste Action des Jahres?
Dann wird es 100%
wird es halt Top Gun sein.
Ja. Jetzt hat er sich bei den Trailern ja irgendwie schon angedeutet, deswegen war der Hype ja auch noch so stark im Vorfeld. Im Trailer hat man ja schon Einblick in die Szenen bekommen und deswegen hatte ich die Hoffnung ja im Vorfeld schon und tatsächlich hat der Film das dann noch 100-fach bestätigt. Also das ist schon die Action.
Ja.
Wirklich top-notch.
Supi.
Top-notch.
Unfassbar.
Top.
Unfassbar.
So, dann kommen wir zum Fazit, oder?
Wahrscheinlich.
Oder habt ihr noch irgendwie was? Der Soundtrack war halt nicht so geil. So.
Ja.
Also ich meine, wir haben Danger Zone.
Am
und
Anfang, genau.
Im Abspann läuft dann irgendwie so ein Song von Lady Gaga.
Ja, um Gottes Willen. Und da war die Enttäuschung noch größer, dass Take My Breath Away nicht.
Ja, weil das war der Moment, wo wir alle drauf gehofft haben. Da haben wir schon die Hände so in den Sitz reingekrallt, jetzt kommt es und dann kommt das Lady Gaga-Lied.
Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe auf einen ganz anderen Song gewartet. Nämlich, wenn Tom Cruise da das erste Mal in diese Kneipe von der Penny kommt, dass hier nochmal dieses Lovin'-Feeling kommt, was sie ja a cappella im ersten Teil so.
Stimmt.
Ich meine, dafür, dass dieser Film halt wirklich so viel recycelt aus dem ersten Teil, hat mir die Szene fast sogar noch mehr gefehlt als diese Take My Breath Away.
Aber in der Bar-Szene kommt ja dann
zumal sie ja hier Great Balls of Fire ja dann trotzdem noch am Klavier spielen und so, aber
das wäre dann vielleicht too much gewesen. Obwohl, wie du sagst, sie recyceln schon echt viel, auch viele, also den ganzen Ablauf haben wir sowieso schon gesagt und auch ganze Dialogzeilen halt auch. Also auch was seine Versetzung angeht, ich glaube, das war fast 1:1 der Dialog aus dem ersten Teil. Also
hat halt auch
ein Grumpy Ed Harris, ihn haben wir ja gar nicht erwähnt.
Es hätte halt auch nur noch mal so eine Abwandlung von diesem I feel the need for speed gefehlt. Also
das steht, glaube ich, auf irgendwelchen Postern zumindest drauf.
Ja, gut, klar, warum auch nicht.
Ja, aber Take My Breath Away hätte man schon machen.
Ja, zumal der Lady Gaga-Song leider, also man ist eine gute Sängerin, aber der ist sehr 0815. Ja, ja. Das ist wirklich Lady Gaga so ein bisschen auf Sparflamme, fand ich zumindest.
Ja. Also, gut, ich bin jetzt auch kein Lady Gaga-Experte oder irgendwie.
Nicht?
So,
ich auch nicht ganz.
Das Einzige, woher trotzdem ich so wirklich so ihre Songs habe, ist damals dieser Stars Born hier mit Bradley Cooper.
Und halt aus dem Radio, ne?
Ja, genau. Ja, gut, da bin ich, wenn man Radio gehen, bin ich tatsächlich so ein bisschen raus. So. Ja. Also, deswegen. So. Und wenn ich Radio höre, dann irgendwelche 80er-Jahre-Sender, die Lady Gaga nicht mehr spielen.
Also die Musik wird nicht nochmal so Kult-Following bekommen, weil es halt einfach auch nicht so viel gibt. Tatsächlich wird ja auch zwischendurch sehr stark auf Musik verzichtet, als sie wirklich in diese Action gehen und einfach, was Pascal vorhin meinte, so krass diese Soundkulisse zelebrieren, was im Kino eben so super gut zur Geltung kommt. Und da würde jede Musik, glaube ich, auch stören.
Ja.
Und da ist das viel geiler, da ist das halt die Musik irgendwie.
Obwohl Danger Zone kam in meinem Kopf häufiger mal zum Einsatz, so bei bestimmten Sachen.
Das hat auch geholfen, dass er am Anfang nochmal kam, der Song.
Wirklich, das war echt ein geiler Einstieg, weil du warst sofort wieder drin. Das hätte ich so abgeholt. Auch selbst wenn du den ersten Teil nicht magst, du hörst dieses Lied und denkst dir,
warst du komplett losgelöst von allem. Im ersten Teil hat es zumindest das Setting etabliert von dem Film, aber hier hatte das ja bis aufs Ende jetzt wirklich nichts mit dem Film zu tun im Grunde. Aber es war trotzdem gut. Es war ein sehr guter Einstieg.
Einfach super.
War schon smart.
Gut, so, jetzt kommen wir dann aber zu unserem Fazit. Also ich weiß, der gute Björn hat ja in seiner Filmstartskritik 4/5 gegeben. Ja. Ist ja wirklich auch sehr überschwänglich gewesen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr so gebt.
Generell noch als kleinen Schlenker dazu. Ich meine, die Euphorie ist ja riesig, also auch von anderen Kritikern irgendwie weltweit. Also ganz teilweise als bester Film des Jahres, wenn nicht sogar der letzten 10 Jahre bezeichnen würde. Also ganz so weit würde ich niemals gehen.
Was haben die getrunken?
Ganz so weit würde ich niemals gehen. Er hat großen Spaß gemacht. Die Action ist grandios. Das haben wir ja jetzt wirklich doll zur Sprache gebracht. Und das stimmt auch total. Gerade im Kino sollte man sich das geben. Story ist halt komplett vernachlässigbar, erfüllt aber ihren Zweck. Ja, und sonst, also bietet jetzt nicht viele Überraschungen, macht Spaß. Bei mir ist es so ein 3,5-Sterne-Film. Also der man kann nicht viel damit falsch machen. Er ist in jedem, das hatte Pascal vorhin auch schon gesagt, er ist im Grunde der erste Teil in jedem Punkt halt irgendwie besser. Mhm. Und dem kann ich mich voll anschließen. Und als solcher sollten sich das sowohl Fans des ersten Teils angucken, auch als welche, auch so, die den gar nicht kennen oder selbst nichts oder nicht so viel damit anfangen können, so wie wir alle.
Mhm. Ja, also wie gesagt, der erste Teil in jedem Punkt optimiert, das macht ihn nicht zu einem Meisterwerk, auch wenn er meisterhafte Action hat. Mhm. Charismatische Figuren, eine Szene, die mich emotional echt erwischt hat, die echt unter die Haut ging. Grüße an Val Kilmer. Mhm. Und ansonsten ist das ein schöner Popcorn-Blockbuster, den man gut gucken kann. Ich würde 3,5 von 5 geben.
Okay, sind wir uns heute mal wieder alle einig?
Ach, wie langweilig.
Ja, ich weiß, aber ich würde auch 3,5 geben und ja, Popcorn-Kino. Es ist auf jeden Fall ein Film, den muss man im Kino gesehen haben, finde ich so. Wenn man wirklich Action-Fan ist, dann ballert der nur im Kino richtig.
Mhm, auf jeden Fall.
Und ja, ansonsten, wie gesagt, erwartet einen 80er-Jahre-Film im Jahr 2022. Dann ist wirklich alles gesagt und
ich glaube auch, genau, das war, glaube ich, auch die Überschrift unserer Kritik, die war so schön treffend. Irgendwie der erste Teil ist Kult, der zweite dafür richtig gut oder so. Und das beschreibt ihn echt gut. Also total.
Gut, und damit sind wir durch.
Durch die Flugschule gekommen, erfolgreich abgeschlossen.
Durch die Flugschule gekommen vom krassen Motherfucker Tom Cruise. Der gute Markus ist durch seinen vorerst letzten Podcast
gut
durchgekommen.
Ich hoffe, ich darf wiederkommen, wenn ich wieder darf.
Wird sich zeigen. So, ne? Wie gesagt, bis dann haben Pascal und ich hier
die Weltherrschaft
schon übernommen.
Ja. Freue mich drauf.
Ja, mit seiner butterweichen Stimme und ich mit, keine Ahnung was.
Mit deinem Charakter.
Genau, mit meinen blonden Haaren. Ja. Deswegen ist es gut,
deswegen
dass
bin
du,
ich
genau, deswegen bist du, weil Markus kann mir da gefällig werden mit den blonden Haaren, das ist schon.
Dann hau ich erstmal lieber ab, vielleicht komme ich ja mit schwarzen Haaren zurück.
oder rausgerissenen Haaren, weil Elternzeit doch viel anstrengender war.
Ich habe mir ja den einfacheren Part ausgesucht, das Kind ist jetzt schon eins fast und da ist es nicht mehr ganz
okay.
Obwohl, das kann auch schon schlimm werden, alle Eltern schreien jetzt auf oder lachen mich jetzt aus wahrscheinlich vor den Hörern.
Vielleicht rufst du einfach Tom Cruise an und sagst, hier,
hilf
mein Kind.
Ab in den Flieger mit dem.
Genau, damit der Jury. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, Markus.
Ja, es hat mich sehr gefreut, war super.
Ich hoffe, weil wenn wir das hier aufzeichnen, steht uns angeblich noch irgendein großer Sturm bevor. Ich hoffe, du kommst trocken und heil nach Hause.
Wenn nicht,
das
ist das letzte Mal, dass wir Markus hier hören.
Nicht, dass du wegfliegst und Tom Cruise dich dann mit seinem...
Ich war so clever, mit Fahrrad heute zu kommen, aber ja.
Ja, gefährlich.
Wir schauen mal.
Aber
ich liebe gefährlich. Danger Zone
und so. Bitte hört der Dauerschleife beim Fahrradfahren. Ich meine, in Berlin passt das.
So. Ja, das stimmt.
Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder hier warst.
Sehr gerne.
Ich weiß gar nicht, aber wir hören dich ja auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder. Ich weiß zwar gar nicht mehr, was hier nach noch alles so kommt.
Aber Pascal ist dabei.
Ich
bin einfach dabei.
Oder wir reden demnächst einfach über die Filme, die Pascal mir fürs Wochenende jetzt mitgegeben hat.
Oh ja.
Da sind ja sehr, sehr viele, hoffentlich auch für mich, gute Horrorfilme mit dabei.
Bestimmt.
Und unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten, ob nun in Elternzeit im Flieger oder sonst wo. Ob du ein krasser Tom Cruise.
Flieger ist auch gut.
Du kannst einen Podcast auch im Flieger hören.
Ja.
Vielleicht hat Tom Cruise.
Auch wenn man selber fliegt.
Ja. Vielleicht haben die deswegen also komisch geguckt, weil die ganze Podcast Zeit in unserem Podcast gehört haben. Boah, was reden die da? Schon wieder unfassbar. Oh, was ist nein, also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bewertet uns bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer. Ihr könnt uns auch da in die Kommentare schreiben, was euch so bewegt, ob ihr Top Gun Fans seid oder nicht. Ihr könnt auch an leinwandliebe@filmstarts.de schreiben, wenn wir zu häufig irgendwelche Wörter benutzen.
Krass und Motherfucker diesmal.
Ich kriege auf YouTube immer das, wenn ich freispreche, ich benutze sehr, sehr häufig das Wort wirklich. Also okay. Es ist bei mir wirklich immer.
Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber jetzt werde ich immer drauf achten.
Ja, klar, du, absolut. Ich achte da auch mittlerweile so vor der Kamera, so wenn ich mitkriege, wirklich. Nee, okay, nochmal zurück, fangen wir den Satz ohne wirklich an.
Na, mal gucken, was jetzt kommt. Ihr habt nur zu auf Tom Cruise gesagt.
Genau. Und ich einmal Scientology. Wow.
Da war's.
Dumm. Das war unser Top Gun 2 Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.